Ja, das ist deutsche, das ist deutsche Hochbegabten-Satire. Das nehmen wir gerne.
Ich wollte noch kurz was zu den Politikern sagen, weil natürlich auch die Politiker extrem unterschiedlich reagieren und auch extrem unterschiedliche Empfindlichkeiten und Bedürfnisse haben. Ja. Und es gibt die einen, die sehr empfindlich auf was reagieren. Also ich weiß auch zum Beispiel, Claudia Roth hat neulich mal gesagt, das Schlimmste, was ihr, also hat sie in der Talkshow gesagt, das Schlimmste, was ihr jemals passiert sei in der öffentlichen Berichterstattung, ist ja eine Titelseite auf der Taz gewesen, die Gurke des Jahres, wo es um Afghanistan-Einsatz ging, 2001 oder sowas, und an dem Parteitag dann irgendwie auf der Seite 1 bei uns als Gurke des Jahres bezeichnet wurde, und das wurde auf dem Parteitag da verteilt.
Sie hat ein grünes Kleid an, glaube ich.
Sie hatte also so ein Bayreuth-Kleid an und so weiter, und man kann auch lange darüber streiten, warum jetzt nur die Frau wieder abgebildet worden ist und Fritz Kuhn, der damals Chef war, nicht und so weiter. Klar, ich wollte nur sagen, die war zum Beispiel extrem, die hat dann ein halbes Jahr lang nicht mehr mit der Taz geredet und war also tief getroffen. Das gibt's, und es gibt aber natürlich auch, und es gibt die Politiker, die sich eben vielleicht bei der Heute-Show oder sonst wo beschweren, aber es gibt natürlich auch Politikertypen wie Markus Söder, der würde sich nur dann beschweren, wenn er nicht vorkommt. Und zum Beispiel bei dem Starkbieranstich in München, was ja immer jedes Jahr da gemacht wird, wo die bayerischen Politiker da also durch den Kakao gezogen werden, da ist zum Beispiel jemand wie der Söder, den kannst du nur beleidigen, wenn du ihn nicht erwähnst. Und wenn du ihn eine halbe Stunde lang auf ekelhafteste Weise und sein, wie auch mein Fränkisch, nachahmend ihn ständig beleidigst, dann freut er sich, weil das ist grandios. Das zeigt, wie wichtig er ist und fertig. Und der will vorkommen, will gern beleidigt werden, wunderbar. Das ist so ein Typ, der Söder, eindeutig. Aber Claudia Roth oder andere halt dann zum Beispiel nicht, die sind empfindlich. Also man kann deswegen auch gar nicht pauschal sagen, wie man mit Politikern umgehen sollte oder so. Das
sind die stimmt, weil Claudia Roth ist ja auch eine extrem robuste Person. Also jetzt wirklich so, die kann was ab. Dass dieses uralte Titelbild, die irgendwie heute noch beschäftigt, ist eigentlich unglaublich.
Ja. Naja, in Wirklichkeit hat sie da wahrscheinlich halt, es erinnert sie halt immer wieder an diese für sie wahnsinnig unangenehme Situation, weil sie natürlich damals diesen Kriegseinsatz da für den linken Flügel mittragen musste, was halt katastrophal schwierig für sie jetzt persönlich war. Das, hat auch der praktisch diese grünen Prinzipien da sozusagen über den Haufen zu werfen. Und daran wird sie da halt immer wieder erinnert.
Sollen wir langsam öffnen?
Ach so, sollen wir? Ach so, falls stimmt. Ich habe es ist so gemütlich hier vorne.
Müssen wir jetzt auch nicht. Wir können uns hier auch weiter die Locken glatt reden. Falls es Fragen gibt, wir reden sonst hier.
Wir haben sogar eine Hostess heute. Ich bin total happy. Das muss sogar ins Mikro gesprochen werden.
Ich hab zwei Fragen. Also ich vermisse eine Taz-Frontseite von einer bemerkenswerten Zeitung. Ich hatte mir vorhin überlegt, es ist heute genau auf den Tag 27 Jahre. Nach der Rede von Helmut Kohl vor dem Rathaus Schöneberg war der nächste Tag war die Frontseite, die Mauer ist gefallen, wann geht Kohl? Was praktisch so der Beginn einer langen Freundschaft eben merkt, sagen wir, etablierte. Meine Frage an Herrn Küppers-Busch, ich habe Ihre Sendung damals jeden Abend oder jedes Mal verfolgt gehabt und ich frage mich seitdem, und deswegen wollte ich jetzt diese Frage loswerden, warum haben Sie mit diesem Format aufgegeben? Ist Ihnen die Auseinandersetzung mit den Redakteuren, das Ganze mit dem Sender zuwider, weil Sie als Querdenker oder Sie damals auch mit Roger Willemsen haben ein exzellentes Duo gemacht. Ich kann mich sogar an das Interview mit ihm noch erinnern. Warum haben Sie das aufgegeben? Ist es Ihnen einfach das ganze Prozedere zuwider? Warum ist es einfach nur punktuell praktisch wie mit Tagesschau zum Beispiel vor der Bundestagswahl oder vor einer bestimmten Wahl? Warum haben Sie aufgegeben? Und eine Frage an Ildil Beider. Sitzen bei Ihnen Frauen im Publikum, die nachher zu Ihnen kommen und sagen, Mensch, Olle, das ist hast du super gemacht. Sei es von der Türkei oder aus Deutschland. Welche Frauen sitzen bei Ihnen im Publikum? Danke.
Ja, ich habe es, wie gesagt, ich bin Freiberufer, wir sind einfach rausgeflogen. Das war gar nicht so schwer.
Warum haben Sie aufgegeben?
Ja.
Ich frage das mal ein paar Arbeitsgruppen. Nein, das war, also mit zunehmender Laufzeit dieser Sendung war das so, dass die drei festangestellten Redakteurinnen und Redakteure wesentliche Teile ihrer Arbeitszeit mit der mit der Formulierung von Textbausteinen für den Rundfunkrat verbrachten und ein paar freie Mitarbeiter währenddessen versucht haben, die Sendung zu machen. Die Sendung, also was Zack jetzt angeht, ist 1988 erfunden worden im Vorfeld der Kommerzialisierung, also der Zulassung kommerzieller Wettbewerber. Und da war sicherlich in der ARD und vorneweg im WDR eine Stimmung wie, oh weia, was kommt da? Jetzt kommt RTL, kommt Sat.1, Pro7, da müssen wir mal was riskieren. Also ungefähr der gleiche Wirkmechanismus wie Honecker erlaubt 1199, weil er denkt, sonst geht die DDR ganz unter. Und in der Zeit war das cool, ein modernes, junges, auch ein bisschen tabuverletzendes Format zu haben. Und 8 Jahre und ein paar Fernsehpreise später dachten die, das macht ja nur Ärger. So, und dann hatten wir halt nicht mehr viel Thermik. Es ist schon wichtig für solche Interviews, und das merke ich als Produzent, also jetzt sozusagen wechselt in die Redakteursrolle, dass die Moderatorin, der Moderator weiß, diese Frage ist jetzt journalistisch wichtig, das ist die Kernfrage von dem Interview. Und wenn die mir rausgestrichen wird oder wenn es jedes Mal nachher die Peitsche gibt, das hättest du nicht fragen dürfen, dann geht das nicht. Also es ist weniger für mich auch die Frage, ob es nicht gute Interviewer, Interviewerinnen in Deutschland gibt, sondern du brauchst wirklich einen Sender, der sagt, mach was du willst, hier ist Feuchtbiotop. Unser Job als Redakteur ist vor allen Dingen, dir den Ärger vom Hals zu halten. Und da gibt es so viele, also das ist ja dann immer mal selten. Wir haben dann Maischberger bei NTV produziert, weil NTV da eine große innere Liberalität hatte. Es war tatsächlich auch so, dass wir das Format zuerst ARD-Sendern angeboten hatten. Die wollten das nicht. Und dann, was soll ich machen, wenn ein kleiner kommerzieller Sender, damals war das noch CNN und Holzbrinck-Gruppe, wenn die sagen, komm, mach, dann muss ich das natürlich machen. Aber die Inseln, wo man sowas machen kann, sind nicht so übertrieben groß. Hier auch nochmal die Geschichte der Heute-Show. Letztlich konnte die Daily Show in Deutschland gemacht werden, nachdem man, wie wir Deutsch-Drahthaar-Freunde sagen, den Schwanz kopiert hatte. Also das politische Interview raus war.
Ja, ob bei mir, also auch Leute sitzen im Publikum, die sich dann freuen über was ich da gesagt habe oder was da mein Thema ist. Ich habe ja eine bisschen hinterhältige Agenda. Tatsächlich möchte ich ja, dass es, also die besten Shows sind immer die gemischt sind. Also wenn es jetzt der Anteil der Kartoffeln größer ist als der Kanacken, dann ist das nicht unbedingt eine ausgeglichene Show. Schön, wirklich supergeil wird es, wenn es gemischt ist. Weil es gibt Stellen, da lachen nur Deutsche und es gibt Stellen, da lachen nur Türken. Und es ist sehr interessant, dann zu sehen, aha, derjenige lacht ja darüber. Das ist auch nicht nur unbedingt eine Alltagserfahrung, die man so hat. Gerade über schwierige Dinge und schwierige Themen. Wer auch oft kommt, also was mich auch sehr freut, sind auch viele Frauen mit Kopftuch. Finde ich super, weil ja mein Thema auch Burka ist, ne, so ein bisschen um Kopftuch und die böse Seite der Macht. Und es ist nicht immer alles so unterdrückt, wie man so denkt. Und das ist... bringt sie einfach auch an die Orte, die sich traditionell so nicht vermischen. Ich habe mir jetzt das nächste vorgenommen, das ist das Hamburger Schauspielhaus, das Deutsche. Da bin ich jetzt gerade mit einem Stück von Falk Richter, von der Elfriede Jelinek am Königsweg. Und auch da kommt Gillette ein bisschen vor, um meine Agenda da auch ein bisschen durchzusetzen. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass das klappt.
Ja, meine Lieblingssendung, bei der ich auch immer Sorge habe, dass die irgendwann mal rausfliegt, ist ja nun mal Die Anstalt. Und das ist ja in dem Sinn keine Satire. Das ist ja eigentlich politische Information, und zwar beste politische Information, wie ich finde. Wie würde man sowas einordnen und wie stehen Sie dazu, zu dieser Sorte Sendung? Würden Sie das auch als Satire bezeichnen? Nö, ne?
Also grundsätzlich, wie gesagt, wir haben das ja schon gestriffen heute Morgen, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, welches Etikett man draufklebt oder in welche Schublade man das wegsortiert. Das ist, glaube ich, eher eine deutsche Sportart, dass das alles so schön ordentlich sein muss. Wenn ich lachen kann und habe Erkenntnisgewinn, ist alles gut. Und die Anstalt steht, glaube ich, prototypisch für etwas, was jetzt im Trump-Amerika noch viel weiter fortgeschritten ist, dass eigentlich die Comedy-Sendungen die Meinungsführerschaft übernommen haben. Nur in dieser urbanen, meinungsbildenden, liberalen Zielgruppe. Aber dem ist ja zum Beispiel auch vorausgegangen Last Week Tonight, ein Format, was jetzt ungefähr da ist, wo vor 15 Jahren in der Debatte die Daily Show war. Also irgendwie, es wird noch 10 Jahre dauern, bis das in Deutschland jemand macht. Das sind im Grunde, wir sagen so landläufig, Monitorrecherchen, also wirklich alle Bretter durchbohrt und auch alles abgesichert und so. Und wenn die ganze Recherche und die Erzählung steht, dann kommt nochmal eine Horde Gagschreiber darüber und sagt, hier könnte man noch eine Pointe und da könnte man nochmal den Arsch von der Kardashian. Aber erstmal muss die sachliche Geschichte stimmen. Und das wurde in der amerikanischen Öffentlichkeit vor allen Dingen deshalb als Wunder begriffen, weil dieser Moderator da sitzt und 14 Minuten über ein Thema redet. Das gibt es in Amerika nicht. Da ist alles in 30 Sekunden oder 1,30, sehe eben auch diese Twitter-Kultur, erledigt. Und das ist
jetzt verlängert.
22. Ja, genau. Das ist schon fast eine Minute. Nur darf man sich nicht täuschen lassen in diesen liberalen Comedy-Formaten, die urban sind, die intellektuell sind, hatte auch Al Gore die Wahl gewonnen. Also wenn man nur die guckt, dann denkt man, wunderbares Amerika nach wie vor, aber die beschreiben eine Inselposition. Von da ist natürlich es war ursprünglich so, dass die ARD gesagt hat, ja, Hildebrand wird jetzt auch alt und wir stellen mal diese Scheibenwischer-Sendung ein. Und das ZDF hat gedacht, ja okay, wenn die da rausgehen, gehen wir da rein und hat sich dann getraut, die Heute-Show zu machen. Dann funktionierte die Heute-Show wie doof und dann haben sie gesagt, dann können wir eigentlich noch ein zweites, drittes, so wurde das ZDF eigentlich Comedy-Sender dadurch, dass die ARD implodiert war an der Stelle. Klar, die Recherchen, das ist ein stark recherchegetriebenes Format und zeigt eigentlich, dass der Inhalt die Flucht in den Witz antritt, weil da darf er noch mal. Das Komische ist eigentlich, dass da, gerade wenn wir jetzt nochmal auf die Debatte öffentlich-rechtliche, siehe die Spiegeltitelgeschichte neulich in der äußeren Gestalt von einem AfD-Wahlplakat kaum zu unterscheiden war.
Welche?
ARD-ZDF-Titel.
Achso, der.
Dieses AfD-Wahlplakat. Ja. Das Komische ist ja, dass Sie das sagen und dafür viele sprechen, aber das schert doch RTL oder Tele 58 in Dreck. Warum entsteht da kein Wettbewerb? Also wir sind immer gerne bereit, auf die Öffentlich-Rechtlichen drauf zu dreschen, aber komischerweise ist der kommerzielle Markt nicht in der Lage, sowas hinzukriegen. Da ist dann Mario Barth. Warum auch immer.
Hallo, ich würde es gerne jetzt aus, ihr seid ja alle Profis, von dem professionellen Weg nochmal so auf den alltäglichen runterbringen. Sven Fischer mein Name, bin so seit 4 Jahren mit diesem typischen Berliner Prenzlberger Thema Verdrängung, Gentrifizierung beschäftigt, bin mit meiner Familie, sind die letzten Altmieter in der Kopenhagener 46 und in Teil, dass wir da überhaupt noch da sind, das ist unser Blog, den wir seit 4 Jahren betreiben oder ich persönlich betreibe. Und da habe ich gemerkt, dass Satire etwas ist, was erstens ein verletzendes Schwert sein kann und was mich aber auch schützt. Also ich wurde jetzt auch 15 Mal gekündigt, 4 Räumungsklagen, Strafanzeigen etc. pp. Und das Einzige, was mir wirklich garantiert hat, dass ich da jetzt auch immer noch sein und weiter mich richtig auseinandersetzen kann, war, dass ich diesen Blog sehr satirisch betrieben habe und immer so versucht habe, genau diese Unangreifbarkeitsmesserschneide rauszuarbeiten. Und da ist für mich auch worum es ja geht, also dieser Zusammenschluss zwischen Satire und Politik, um einfach da wirklich auch etwas, was zu bewegen, um Leute zu treffen, um Probleme aufzuzeigen, aber ohne mich existenziell dabei zu gefährden. Was ja immer wieder versucht wird und wo dann auch immer wieder die Blogartikel, wo ich weiß, die Anwälte, die sezieren, die jedes Wort, was ich da schreibe, wird auseinandergenommen, um irgendwo wieder eine Möglichkeit zu finden. Also das habe ich wirklich für mich, der ich weder politisch aktiv war, noch ein Journalist bin, für mich als Mittel erkannt, dort wirklich auch etwas zu bewegen und so als Verbindungsglied zwischen meinem Leben, meiner Geschichte und auch dem wirklich politisch an die Politiker und auch an andere Betroffene oder auch nicht betroffene Menschen ranzutreten, entdeckt. Und dann schließt sich jetzt eine Frage an euch persönlich, weil ich habe es für mich auch so erlebt, das war für mich so ein Stück Therapie. Also wenn ich wirklich gemerkt habe, ich erstick wieder an dieser ganzen Scheiße und ich heule ins Kissen und ich weiß gerade überhaupt nicht weiter, dann die Nacht wieder einen Beitrag zu schreiben, wo ich hinterher sage, geil, der trifft einfach richtig. Ich weiß, der kommt morgen ins Büro und kotzt erstmal. Da ging es mir erstmal viel besser. Und jetzt die Frage an euch: Habt ihr denn auch, also ist es neben euer professionellen und dass ihr davon lebt, Arbeit, ist es auch so manchmal, dass ihr das auch schreibt, um an der Scheiße dieser Welt nicht zu ersticken?
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde, das kann jetzt jeder mal aus etwas ausführlicher beantworten. Das ist eine super Frage. Ich muss noch fragen, wie heißt denn der Blog überhaupt? Kopenhagener.wordpress.com. Okay, gucke ich mir nachher mal an.
Ja, also ich kann ja mal anfangen. Ja, Tatsache, mir geht das auch so, dass ich eben das, was ich mache, auch deshalb mache, um eben an der ganzen Scheiße der Welt nicht zu ersticken und auch an dem, was ich sehe. Also da ist dann wirklich dieses, es gibt ja dieses Bild von irgendwie, Komik ist eigentlich Tragik in Spiegelschrift und das kann ich nur bejahen. Ja, geht mir auch so.
Ja. Auf jeden Fall, also wir haben jetzt bei der Taz zum Beispiel in der Nachrichtenredaktion, wo die so angekoppelt ist an die Seite 1, den ganzen Tag Tickermeldungen rauf und runter von und die ja meistens, wo das Medienmechanismus ja eher negativere Art sind, also jedenfalls sehr oft. Und das kann einen jedenfalls so krisigen Zeiten natürlich schon auch anfassen, wenn man selber gerade mal nicht so stabil ist und so weiter und sich das rauf und runter, der Anschlag hier, die Hungersnot da und so weiter und die scheinbare Aussichtslosigkeit daran auch irgendwie Entscheidendes zu ändern, kann einen sehr runterziehen. Und natürlich ist es dann schon auch befreiend, wenn man die Chance hat, irgendwie dann eben zu versuchen, zumindest irgendwie tragikomische Aspekte daran zu sehen oder irgendwas auf den Punkt zu bringen, wo man dann auch einfach lachen kann oder zumindest auch Geigenhumor oder wie auch immer. Also das befreit auch und wie gesagt für einen selber, aber schon auch in der Hoffnung, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass es eben auch die Leser zumindest ein bisschen erleichtert, da reinzukommen. Oder was Sie vorhin auch gesagt haben, eben selbst bei so Schießereien oder sowas, dass man natürlich da auch versuchen muss, eigentlich finde ich, auch Dinge da trotzdem nochmal zuzuspitzen, eben wie diese Waffenwahnsinn da zum Beispiel. Weil was bringt es denn, wenn wir da alle nur vollkommen pietätvoll verharren und sozusagen nur erstarren und die Hände über den Kopf zusammenschlagen? Da kommen wir ja auch nicht weiter. Also es ist sogar, glaube ich, lebensnotwendig, dass man natürlich auch diesen auch schwarzen Humor pflegt, um dann auch wieder weiterzumachen. Und insofern auf jeden Fall diese Funktion.
Wie ist es bei Ihnen? Ist bei mir auch so. Also Therapie, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Prozent. Aber das ist ja eigentlich immer, wenn einem was gelingt, dann ist es vielleicht auch eine Art Therapie. Aber was man bedenken muss, die Zeit davor ist hart, hinzukommen, dass es komisch ist. Da sitzt man dann auch und beißt in die Tischplatte und es klappt nicht. Und muss man mitbedenken. Also es ist auch harte Arbeit. Wissen Sie.
Ja. Es ist auch ein Prozess der Selbstbewaffnung, also der, wo die neuen zur Verfügung stehenden Medien nicht nur Nachteile haben, dass jetzt jeder Nazi irgendwo noch was posten kann, sondern auch, in Wirklichkeit muss der heute auch erstmal durchgoogeln, durch Facebooken, durch Instagrammen, hat den Witz nicht schon jemand gemacht? Und man staunt, wie wehrhaft die Bevölkerung ist. Und das ist eine Funktion, die wir vielleicht auch noch ansprechen sollten. Massenmedien haben ja vor allen Dingen, also wenn ein Land dunkel wird, schaltet es als erstes die Möglichkeit ab, dass die Einzelnen sich untereinander verständigen. Da sitzt einer in Freiburg und einer in Hamburg und einer in Kiel und die wissen nicht voneinander und denken, ich bin offenbar der einzige Irre, dem das hier nicht passt. Und da können Massenmedien sagen, wir sind nicht alleine. Können sie auch mit einem schlechten oder mit einem guten Witz sagen. Und jetzt ist noch eine zweite Situation dazu gekommen, dass man auch als sich selbst auf seine Ausbildung und seine Professionalität etwas vielleicht irrtümlich zugute halten, da sagt, scheiße, die sind echt lustig da draußen. Das ist echt gut. Also der Wettbewerb wird nicht geringer dadurch.
Ja, Frage an Frau Wurster. Passiert Ihnen das, dass Sie Sachen für den Giftschrank produzieren, also wo Sie hinterher drauf gucken und sagen, ups, da ist mir dann doch der Zynismusstreuer umgekippt, das kann ich nicht rausschicken?
Also das ist ein Grund, warum ich ganz gerne immer noch eine Nacht dazwischen habe, bevor ich was rausgebe. Aber es geht nicht immer. Und im Grund ist man dann angewiesen auf eine gute Redaktion, die das vielleicht dann rechtzeitig noch erkennt. Und klar, das gibt Zeichnungen, die gucke ich mir nach 2 Wochen nochmal an und verstehe dann, warum das nichts geworden ist oder denke, gut, Gut, dass ich die nicht abgegeben habe. Ja.
Gibt es noch Fragen? Hier vorne nochmal? Ja, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Tut mir leid.
Eine Frage an Sie, Frau Wurster. Ich bewundere Karikaturen sehr, weil ich das Gefühl habe, da steckt unglaublich viel politisches Wissen, Recherche dahinter. Und dann kommt ja noch der Kick obendrauf. Mhm. Könnten Sie was so über Ihren Schaffensarbeitsprozess sagen? Das ist eine Entschuldigung. Ja. Und an Herrn Küppersbus hätte ich die Frage, das Beispiel Schäuble. Gibt es auch, also kann man sich auch mal entschuldigen? Also
ja, ich fange mal an. Gibt, glaube ich, ganz viele Wege, zu Ideen zu kommen. Lesen ist natürlich gut, in das Thema einlesen. Ich finde auch, man braucht witzige Freunde, die man dann verwickelt in ein bestimmtes Gespräch zu dem Thema. Manchmal fällt aber auch was bei ab. Aber ansonsten eigentlich, wie kommt man zu Ideen? Das sind Techniken, die hat jeder, muss jeder für sich entwickeln. Viel Information und am Schreibtisch sitzen manchmal auch nur und einfach weiterzeichnen, bis dann was rauskommt.
Darf ich dazu kurz eine Nachfrage? Haben Sie so wie so eine Art Materialsammlung, so einen Trump-Ordner oder
Ich habe mal noch analog so Ordner gefüllt mit Bildern, die ich ausgeschnitten habe, um einfach, ich fand das immer sehr anregend, aus Bildern entstehen Bildern und das hilft mir sehr, zu Ideen zu kommen. Mache ich aber jetzt auch zunehmend weniger. Irgendwann ist es doch mehr in den Computer alles gerutscht. Das übernimmt jetzt Google, die aber lang nicht, da kommt ja zu, sagen wir mal, 90% Bildmaterial, was ich mit dem kann ich nichts anfangen. Also ich muss dann schon ein bisschen tiefer suchen. Mhm. Eigentlich schade. Ich sollte das wieder mit dem Ordner machen.
Bevor Herr Koppersbusch sich entschuldigt, kann man eigentlich auch eine Karikatur tot recherchieren?
Ja, ich glaube ja. Also ich merke es manchmal, dass ich dann nicht weiterkomme, indem ich immer noch weiter lese drüber und noch mehr Details anhäufe. Und dann kommt der Punkt, wo man es auch tatsächlich erstmal von sich wegschieben muss und dann vielleicht auch Sachen gucken muss, suchen muss, die damit nichts zu tun haben, weil das ja oft dann im Grund den Witz ergibt, dass man Sachen verbindet, die eigentlich nicht zusammengehören. Mhm.
Jetzt dürfen Sie. Also ja, kann man, soll man, muss man und versuchen es so zu formulieren, dass man tatsächlich den Mensch in der politischen Ikone trifft, mit der Entschuldigung.
Lässt er sich denn immer treffen?
Ich hatte jetzt in den beiden Fällen Lambsdorff und Schäuble das Glück, dass ich beiden später noch verschiedentlich persönlich begegnet bin, also in Lambsdorff vor seinem Tode und in Schäuble bis heute. Und manchmal ist es, ich hatte auch mal eine sehr intensive Auseinandersetzung mit Hans-Jochen Vogel, und manchmal ist das so eine bizarre Art, eine Freundschaft zu begründen. So, wir haben uns beide gegenseitig mal vor das Schienbein getreten. Mhm. Mir hat das dann auch richtig schön geschadet, die Rache der beiden Herren. Und dann, das ist vielleicht so ein blödes Männerding. Mhm. Dann fängst du an, dich ernst zu nehmen und zu gucken, was kann ich denn an dem wertschätzen? Gegenseitig, komischerweise.
Ich bin eine Frau, ich habe mich auch schon mal entschuldigt.
Also ja, und kann das dann auch sein? Also man hat ja unversehens, jäh und ohne es geplant zu haben, einen emotionalen Kontakt mit einem Menschen. Also man arbeitet an einer politischen Ikone, an etwas, was man sagt, das ist so riesig, das merkt es gar nicht, wenn ich da vortrete. So. Und dann sagt das Gegenüber, hallo, ich bin Mensch, du hast mich verletzt. Und damit beginnt eine Beziehung, komischerweise. Da ist es eher schon so, dass ich heute immer überlege, zum Beispiel, wenn ich für die Taz schreibe, schreibe ich über den Schäuble zu günstig, weil irgendwie, ich denke, in der gewissen Weise, ja gut, aber das ist ja auch so ein Effekt, dass man inzwischen, siehe Trump, alles, was wir hier in Deutschland schrecklich finden an Trägheit, an Hinterzimmertum, an Intriganz, an diese Politik bewegt gar nichts, das ist unsere letzte Hoffnung gegen Trump. Dass der Apparat in Amerika stur ist, dass er lange braucht, dass die Hinterzimmer funktionieren, dass die Intrigen funktionieren, dass das politische Handwerk, über das wir hier verächtlich Witze machen, in Amerika hoffentlich das Letzte ist, was diesem Trump in den Arm fallen kann. Also je länger man da mitmachen darf in diesem politischen Journalismus, desto eher werden bestimmte Dinge auch ambivalent und wird dann auch eine Figur wie Schäuble, wo ich sage, wo ich dann eben aus persönlicher Bekanntschaft inzwischen der nun hinreichend erwähnten Geschichte denke, ich halte den für einen guten Konservativen, nur einfach, weil ich mich sehr gut über ihn aufregen kann, ohne dass er das Wunderland unserer Verfassung verlässt. Das habe ich dann schätzen gelernt.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass auch mit Lesern übrigens, ja nicht unbedingt Freundschaft, aber gutes Anfangen kann mit bösen Leserbriefen, wenn man versucht zu antworten und höflich antwortet und dann sind am Schluss kommt dann manchmal sogar Briefwechsel zustande und die sind auch der Taz oder uns oder mir dann fast näher als vorher. Die haben sich furchtbar aufgeregt, aber wenn man darauf eingeht und irgendwie mit ihnen spricht, geht da auch manchmal, also durch Sachen, die Leute erst gestört haben, kann auch was losgehen. Ja,
ja, meine Frage an Frau Wurster. Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo war man sehr gespannt auf die nächste, was die nächste Ausgabe bringt, wie das die Vorderseite eben halt aussehen soll. Und ich weiß aus guter Quelle, dass stundenlang und tagelang mit Lutz, der eben halt der Autor von dem letztendlich geworden ist, gesprochen wurde. Und da stand dann da drauf, es ist alles verziehen. Glauben Sie, dass im Zeichen des Terrors, dass die Satire, dass die Messlatte eine andere geworden ist im Sinne von dieser Wahnsinnsdynamik des Terrors? Glauben Sie das? Und glauben Sie, dass es zwischen Deutschland und Frankreich kulturelle Unterschiede gibt? Weil Sie sind ja für Charlie Hebdo auch tätig. Das heißt, Sie können das am besten beurteilen.
Also ich war ja bei dem Prozess natürlich nicht mit dabei. Ich sitze ja nicht in der Redaktion. Und es ist immer wieder die Frage danach, ob dann jetzt mehr Schere im Kopf ist nach den Anschlägen. Und das kann ich irgendwie schwer beantworten, weil also ich versuche ja eine Aussage zu treffen und dazu einen guten Witz zu machen. Und wenn ich denke, das ist gelungen, dann würde ich es auch rausgeben. Also mit der Schere kann ich irgendwie nicht eindeutig beantworten. Und kulturelle Unterschiede, also ich kann sagen, in einer Darstellung von den Cartoons, die ich sehe bei Charlie Hebdo, die gehen sehr viel stärker vom Bild aus. Also das Bild muss im Grunde allein schon eine Wucht haben oder eine Stärke, die alleine stehen kann. Und bei uns ist es so, dass wir sehr viele Dialog-Cartoons haben, dass manchmal die Bilder austauschbar sind, weil es oft Dialoge sind, die finden dann mal in der Küche statt, mal im Wohnzimmer oder draußen, aber das Bild an sich hat nicht so eine starke Wucht, wie jetzt zum Beispiel das bei Charlie Hebdo sein muss. Das ist für mich so eine ganz deutlicher Unterschied und ich finde, da könnte ruhig ein Stück weit bei uns wieder mehr reinkommen an der Überlegung, wie baue ich das Bild auf, wie hat das Bild eine Stärke, eine emotionale Stärke auch.
Ja, hallo. Sie haben vorhin über den Unterschied zwischen Satire und Beleidigung gesprochen und da habe ich mich gefragt, wie konstruktiv muss Satire sein, weil ich reg mich irgendwie oft über Satire auf, die einfach immer nur draufhaut und immer nur, das sind wir auch wieder bei Böhmermann und seinem Gedicht und so, halt immer von oben irgendwie draufhaut, auch wenn das jetzt einen Mächtigen getroffen hat, aber ich finde, das ist immer zu einfach irgendwie, dann denke ich mir, dann lese ich das, ich wusste auch vorher, dass ich Erdogan nicht toll finde, so, ne? Aber ich habe irgendwie nichts konstruktiv mitgenommen, ich habe irgendwie nicht noch einen zweiten Gedanken bekommen, ich habe nicht eine Idee bekommen, was kann ich denn dagegen tun oder wie soll ich mich verhalten und wie konstruktiv müsste vielleicht Satire auch noch mehr sein?
Tja, konstruktiv. Ja, ich finde, der zweite Satire. Gedanke ist eben das, was ich jetzt eben zumindest meistens auch wünschen würde. Also einfach nur Arschloch oder in irgendeiner Form beleidigen, finde ich, kann nicht das Ziel sein. Es geht auch eher nach hinten los, weil die Leute sich dann eher solidarisieren mit der Person, die da einfach nur beleidigt worden ist. Aber mir fällt jetzt zum Beispiel ein ganz alter Sterntitel ein, da wurde Stoiber mal als Ayatollah oder Alpen-Ayatollah oder sowas gesagt. Muss man jetzt wahnsinnig lustig finden, aber das ist zumindest der Versuch, der hatte damals durch Raste Gesellschaft und so weiter und halt auch gegen vor allem Asylbewerber und so weiter gewettert und als er Kanzlerkandidat war, glaube ich, und jedenfalls wurde da mit so einem Turban und Bart und der Alpeneier toller. Das ist so eine Form von Satire, die eben zumindest eben einen Gedanken hat. Es ist ja nicht einfach nur zu sagen, es ist ein Arschloch oder Blödmann oder Ziegenficker, sondern es hat irgendwie, es ist ein Gedanke, dass man sozusagen umkehrt sozusagen, er regt sich auf über die Hassprediger, also ist sozusagen selber einer. Also das ist zumindest ein Gedanke und damit auch eine Kritik. Und ja, konstruktiv, ja gut, aber zumindest kann sie irgendwas auslösen, irgendeine Diskussion auslösen, außer ich mag den oder ich mag den nicht. Und das müsste das Ziel sein, finde ich.
Also es gab ja ursprünglich eine extra drei Satire, einen kleinen Clip, Erdogan zu einer Nena-Melodie, was auch ziemlich mit der Axt gereimt war. Es war jetzt nicht für den Tucholsky-Preis unmittelbar vorzuschlagen, aber es machte Welle und... Und es gab also für Extra 3 diese sehr verdienstvolle und seit Jahrzehnten laufende Satire-Sendung mal so einen medialen Erfolg. Das war in aller Munde und es gab auch eine Reaktion, eben, dass da Botschafter einbestellt wurden. Das war ja damals, glaube ich, die zentrale Freizeitbeschäftigung von Herrn Erdogan. Die saßen zu Dutzenden darum. Und dann ist es einfach auch Scheißkapitalismus. Dann sagen die anderen, boah, Extra 3 hat einen Hit, wir wollen auch einen haben. Und die komplette Moderation, eigentlich ist der Sex bei der Böhmermann-Nummer Erdogan ja die Moderation, die juristisch so abgezirkelt war, dass die vorher wussten, wir kommen damit durch. So, das ist natürlich auch ein Albtraum für Satiriker, sich zu überlegen, ich kann eigentlich meine Satire nur noch im Dialog mit zwei ZDF-Justizianen machen. Und dann haben sie noch einen klugen Ball gespielt. Es gab eine Redaktion, die gesagt hat, das Ding ist sendefähig, wir senden das. Und nach Sendung gesagt hat, das Ding ist nicht sendefähig, wir nehmen es aus der Mediathek. Und dieses aus der Mediathek nehmen war eigentlich die Nachricht, auf die der Markt dann steil gegangen ist. Wie das ZDF unterdrückt diese tolle Böhmermann-Satire, die das ZDF gerade gesendet hatte. Also da spielen dann auch Dinge, da gibt es inzwischen praktisch ein Handwerk der Skandalisierung, was da beim ZDF meisterlich gemacht worden ist. Ein Teil, denke ich, zielte tatsächlich darauf, die Kollegen von Extra 3 sozusagen kollegial in Schutz zu nehmen und zu sagen, Moment, wenn wegen so einem Witzchen, wegen so einem Videoclip der Botschafter eingestellt wird, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Und der Rest war Witzmarketing und es ist auch immer Ego-Marketing natürlich. Und das muss man dann am Ende des Prozesses entscheiden. Haben wir gelacht? Hat es mehr Leuten genutzt als geschadet? Das steht dahin. Und in dem Falle, nachdem dieser Majestätsbeleidigungsparagraf dann auch mit einer sehr satirereifen Timing-Vereinbarung abgelöst wurde, das hat politisch was bewegt. Also da muss man sogar sagen, das tut mir gegenüber meinen türkischstämmigen Freunden leid, dass der ganze Scheiß da nochmal aufgewühlt worden ist, aber das war nötig, dass dieser Paragraph mal wegkommt, klar. Also.
Obwohl ich finde schon, dass Erdogan durchaus auch sehr satirisch reagiert. Ne? Also eine Reisewarnung für Deutschland auszusprechen, ja, ist schon echt lustig, das muss man mal sagen. Oder die Amis lassen die Visas jetzt verfallen von den Türken, das macht er dann auch. Also finde ich irgendwie reagiert, er erscheint auch so ein bisschen. Ne? Also,
Sinn für Humor?
Sinn für Humor scheint es zu haben, ja.
Also das war das holländische Wahlergebnis, ne? Dass Mark Rutte wusste, also wenn ich jetzt hier mal ganz klare Kante gegen den fiesen Türken zeige, dann gewinne ich die Wahl, obwohl ich eigentlich mehr so liberal-konservativ bin. Also ich kann meinen rechten Flügel ein bisschen überspielen. Und Erdogan wusste, das nützt ihm total in seiner Volksbefragung. Also das war eigentlich zwischen Rutte und Erdogan High Five, nur dass sie dabei für mich gucken mussten.
Ja, total.
Und nicht zuletzt das, weil die waren ja, Schulz und Merkel waren ja richtig pisst, dass sie überhaupt, die haben ja dann immer vorbeugend gesagt, also wenn die Türkei die Todesstrafe abschafft, dann kommt, es gab gar keine Debatte dazu in der Türkei, weil Erdogan gesagt hat, Angela, dir gewinne ich die Wahl jetzt nicht auch noch. Ja. Hätte er machen können. Oh, hätte er machen können.
Wir haben jetzt noch eine Frage hier. Wir sind schon so ein bisschen über der Zeit. Gäbe es dann noch Fragen, weil dann sonst... gut, dann bitteschön.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Kai Hinz. Ich habe eine Frage eigentlich an die gesamte Runde. Und zwar, ob es ein Ziel von Satire ist oder ob es ein Ziel von Satire sein muss, auch nochmal über das hinauszugehen von denen, das haben Sie ja gerade auch angesprochen, also dass es über das hinausgeht, wahrgenommen zu werden, von dem man wahrgenommen werden will. Die einen finden es gut, die es gut finden sollen. Die anderen, die es nicht gut finden, die sollen es dann auch nicht gut finden, die sollen sich dran reiben können. Oder muss es ein Ziel sein, was nochmal irgendwie Wirkung darüber hinaus erzielt? Ich habe so dieses Beispiel von der Partei, von Sonneborn von ein paar Jahren, als die Geldscheine verkauft haben, in Reaktion darauf, dass die AfD Gold verkauft hat und dadurch staatliche Zuschüsse zu ihren Einnahmen zu kriegen. dann 100-Euro-Scheine, glaube ich, für 100 Euro verkauft hat, die Partei, um damit Einnahmen zu haben, um damit Zuschüsse zu bekommen. Ist das Ihrer Ansicht nach auch nochmal so ein Ziel oder eine Aufgabe von Satire, oder ist das, was man sagt, okay, das ist Aktivismus, das müssen wieder andere machen, wir machen nur auf den Missstand aufmerksam. Wie sehen Sie das?
Komplexe Frage.
Naja. Also, ja, okay, gut, dann Ladies first. Ich finde, für mich ganz persönlich in meiner Arbeit geht es mir wirklich viel darum, auch Dinge freizulegen. Dinge, die wir so als normal empfinden, die auch einfach nochmal zu hinterfragen, ist das wirklich so normal? Oder wo könnte man das ja noch einordnen? Welchen Standpunkt könnte ich noch einnehmen? Insofern, und das eben mit dem Mittel des Humors, der aber auch viel mit Schmerz zu tun hat. Das heißt, die Dinge freizulegen, die auch Aua machen, die einfach auch wehtun. Ich bin ja in Deutschland groß geworden und habe dann ganz schnell begriffen, dass immer nur Schuldzuweisung irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Ich habe schon den Anspruch, was anzubieten, was derjenige annehmen kann oder auch nicht, aber ich möchte das Angebot machen. Guck mal, da gibt es mehrere Ebenen zu und das sehe ich so oder so oder gibt das und das als inhaltliches Angebot dann wieder. Aber ja, mir ist es wichtig, etwas, was nicht unbedingt so sichtbar ist oder total normal gehandelt wird, auch zu hinterfragen und auch sichtbar zu machen. Ja.
Ja, und auch die Verbiestertheit von manchen Debatten zu durchbrechen. Also es ist total wichtig, glaube ich, die Funktion, dass eben nicht alle nur immer ganz sachlich und sich verrannt habend in irgendwie ihren Positionen, als sie zum Beispiel auch bei Jamaika-Verhandlungen oder sowas, wenn man darüber nur immer ganz ernsthaft und sachlich berichten würde, als erstes könnte auf die Dauer keiner mehr folgen, würde niemand mehr konsumieren. Man muss das aufbrechen, man muss es manchmal irgendwie auch diese Inszenierungen natürlich irgendwo entzaubern. Und das ist schon eine sehr wichtige Funktion, glaube ich, weil wir würden alle verrückt werden, wenn wir irgendwie uns über alles nur ganz ernsthaft unterhalten würden.
Alle Meinungen abgedeckt? ja, sind wir durch, ne?
Sind wir durch.
Dann muss jeder jetzt noch zum Abschluss seinen besten Witz erzählen. wir bedanken uns bei... Ja. Idil Beider, bei Miriam Wurster, bei Friedrich Küppersbusch, bei Lukas Wallraff. Ich hoffe, Sie wurden einigermaßen gut unterhalten. Das wird uns schon reichen. Dankeschön. Mahlzeit.
kannst ja so gurumäßig auf und ab gehen. Oh, ist schon offen.
So.
Wollen wir schon anfangen?
Sind wir schon?
Jetzt sagt die Zeit. Bisschen noch, ganz kleinen Moment noch.
Alle pünktlich am Platz ist schon das Erste, was man bei der Taz eigentlich nicht kennt. Das ist so nicht üblich.
Was kennt man da?
Alle pünktlich am Platz.
Ja.
Eine Minute vor der Zeit.
So. So, ich habe angelehnt.
Sollen wir?
Wollen wir.
Alle bereit?
Ja.
Ja, ja, herzlich willkommen zu unserem Panel Satire in der politischen Berichterstattung, Möglichkeiten und Grenzen. Das klingt jetzt erstmal nach Magister, Abschlussarbeit, Studiengang Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Uni Leipzig. Das ist aber auch gut für uns, weil das hält die Erwartungen niedrig, da können wir sozusagen nur gewinnen. Wir, das sind meine Kollegin Anja Meyer, Parlamentsredakteurin, arbeitet hier im Haus, ist hier quasi zu Hause, wohl bekannt. Ich bin Jürgen Kruse, ich leite das Medien- und Gesellschaftsressort der Taz, bin also hier im Haus quasi unbekannt. Unsere Gäste wollen wir gleich vorstellen und ihnen dann auch direkt unangenehm persönliche Fragen stellen. Wir dachten, das wäre bisschen, kommt ein bisschen Stimmung rein. Vorher was Grundsätzliches. Was ist eigentlich Satire? Sie merken schon, das ist Kapitel 1.1 der Magisterarbeit. Und das lasse ich auch gleich mal bleiben, denn ich kann es nicht beantworten, ich habe auch keinen Einspieler vorbereitet. Was wir aber alle mitbekommen haben, ist, dass in letzter Zeit satirische Beiträge zu größten Verwerfungen geführt haben, zu diplomatischen Krisen, Böhmermann, Erdogan, Ziegen, Ficken. Dieses Gedicht war zum Beispiel laut und schrill. Die einen sagen, es war auf den Punkt, die anderen sagen eher nicht. Aber was es auf jeden Fall geschafft hat, ist, es hat einen Mächtigen getroffen und es hat ihn tief getroffen. Doch was machen wir, wenn man so wie jetzt das Gefühl hat, dass die Mächtigen kaum noch zu karikieren sind, weil sie selbst von der Satire nicht so weit entfernt sind? Zum Beispiel darüber wollen wir sprechen. Und wie gesagt, wir haben gleich ein paar Einstiegsfragen, die führen zu nichts außer zu dicker Luft. Und am Ende der Runde werden wir das Ganze hier natürlich auch noch öffnen, also wenn Sie auch kluge Fragen haben, schreiben Sie fleißig mit oder wenn Sie jemanden anzeigen wollen, dann auch. Ja, ich fange mal an. Unser erster Gast, Idil Beider, ja. Comedian aus Celle, Waldorfschülerin, wurde als Gillette Aysche quasi deutschlandweit bekannt. Anfangs erst Linie über YouTube, hat mittlerweile viele, viele Fernsehauftritte, Preise gewonnen, Tourneen veranstaltet, alles. Herzlich willkommen, Frau Beider.
Dankeschön.
Und hallo. Ich habe mal ganz willkürlich 2 Minuten aus einem Stand-up von Ihnen rausgeschnitten. Ja. Vielleicht gucken wir uns das mal an, für alle, die Frau Beider nicht kennen.
Jetzt bin ich ja gespannt. Angst vor Burka.
Gibt auch ein Film. Hörspiel,
stimme gerne.
Gleich kommt die 3 Fragezeichen.
Es gibt auch ein Hörspiel. Ja, könnte ich.
Ja. Ah.
Dezent.
Da ist
er. Hast du Angst vor Burka? Ich verstehe das. Hast du Angst vor Burka? Wurde jemand schon mal von einem Burka-Mädchen aggressiv angegriffen? Gibt es so einen Fall? Ich habe das nicht verstanden, ganz ehrlich. Und dann, ich habe dem sehr einen Brief geschrieben, weil, guck mal, er überlegt nicht richtig. Und deshalb, ich bin sauer auf diese Regierung, weil die haben studiert und wissen gar nichts. Okay? Ich bin doof und ich weiß alles. Warum? Ich habe dem sehr einen Brief geschrieben. Ich habe gesagt, okay, Thomas, guck mal bitte, wir machen jetzt ein Experiment. Wir gehen jetzt auf die Kö in Düsseldorf und dann gehen wir bei Louis Vuitton oder Chanel in den Laden rein und du erklärst Louis Vuitton, dass du die Burka verbieten willst. Die schlitzen dich auf und ich wisch dein Blut auf. Verstehst du, was ich meine? Warum? Weißt du warum? 3 Monate, wenn Sommer ist in Düsseldorf, Saudi-Arabi Money Rich kommt, okay? Die kommen mit ihrer Burka und darunter Hermes, Chanel, Louis Vuitton Brille. Verstehst du, was ich meine? Man muss mal unter die Burka gucken. Es ist so. Und ich sage dir, was Louis Vuitton macht, wenn diese Burka-Mädchen da reinkommen in den Laden, ja? Louis Vuitton macht das. Okay, Deutsche, verpisst euch jetzt, weil ich verdiene Geld. Der Laden ist zu. Die schließen den Laden ab. Warum? Weil diese Burka-Mädchen, die du verbieten willst, gibt in 5 Minuten 500 Millionen aus, okay? Das willst du verbieten? Verstehe ich nicht. Und auch bei Arzt. Guck mal, wenn die bei Arzt gehen, die Saudis, die kommen auch, weil die brauchen neue Lunge, neue Leber. Verstehst du, was ich meine? Die kommen, die gehen zum Arzt. Nicht wie wir, wie Gollum mit Krankenkassenkarte. Ich brauche einen Termin, ja, in 8 Monaten. Die gehen in den Laden rein wie in einen Stripclub. Okay, so. Ich brauche eine neue Lunge. Hallo. Liebe Doktor, ich brauche noch einen Leber hier, 100.000 mehr. Verstehst du, was ich meine? Ohne Burka kommst du gar nicht rein bei dieser Arzt. Was soll er uns behandeln? Er kann gleich auf Hartz IV sich anmelden, ganz ehrlich.
Dankeschön. Das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass Sie auch selbst
ja.
zu lachen. Stellen wir unseren nächsten Gast vor, das ist Miriam Wurster, sie sitzt da drüben, sie ist Illustratorin und freie Cartoonistin, unter anderem für die Titanic, den Stern, auch für uns, für die Taz, für Charlie Hebdo und Spiegel Online. Das sind einige, ich habe nicht alle aufgeschrieben jetzt. Frau Wurster hat in Bremen Illustration und Cartoon studiert. Seit 2000 arbeitet sie frei. Ja, wir sehen schon was. Gleich sehen Sie auch was. Bekannt ist sie für ihre wunderbaren Zeichnungen mit den festen Federstrichen und der leichten Aquarelltechnik, auch Männer in Bundeswehr, was auch immer. In einem Deutschlandfunk-Interview hat sie mal gesagt, ein Cartoon sollte mehr bieten als das, was in der Sprechblase steht. Frau Wurster, zu einem anderen Cartoon, den wir jetzt gerade gar nicht sehen, am Tag des Massakers im texanischen Sutherland Springs, das ist ja gar nicht lange her, letzte Woche, veröffentlicht sie folgenden Cartoon. Ein kleines Mädchen im pinken Kleidchen baut sich vor seiner Mutter auf und blökt: Ich bin die Einzige in der Klasse, die noch kein pinkes M16-Gewehr hat. Da sind ja 25 Menschen gestorben. Und woher nehmen Sie die Überzeugung, in so einer Situation noch etwas bewirken zu können, wenn ein Durchgeknallter unterwegs war?
Wir müssen ja mit allem umgehen. Also es sind oft schreckliche Sachen, die wir behandeln müssen. Und das ist Satire, die versucht, daraus Humor zu entwickeln. Und da müssen wir irgendwie das Thema erstmal ranlassen. Und ich glaube, dann muss man es auch wieder ein Stück weit wegschieben und versuchen, eine Distanz zu schaffen, um dann Komik entwickeln zu können.
Dann fahren wir fort.
Ja, der nächste Gast, Friedrich Köppersbusch, Moderator, hat 1991, quasi gestern, den Grimme-Preis für Zack gewonnen, Fernsehproduzent, unter anderem So Mundschuh bei NTV hier in Berlin, versuchen sie gerade mit der Abendshow das Berliner Publikum endlich mal für den RBB zu gewinnen. Sie sind Kolumnist bei der Taz, bei Radio 1, sie sind Borussia Dortmund-Fan, Dauerkarteninhaber, Mitglied wahrscheinlich auch. Wir schauen uns mal ein Video an.
Und nun ein Blick in die Wirtschaft. In jeder Kneipe gibt es ja diesen Typen, der wie Moos an den Tresen gewachsen in seinen kurzen lallt. Man denkt, er ist völlig weggetreten. Aber dann kommt ein Gast herein, vielleicht ein bisschen schüchtern, fremd, unsicher. Und schon schwallt er ihn von der Seite vor. Komm mal her, Fußball, Weiber, Politik, setz dich mal. Ja, und irgendwann bestellt dann der schüchterne Gast auch sein Glas Bier. Der Wirt stellt dann dem Tresenschwätzer einen Klaren hin und sagt, geht aufs Haus. Er hat nämlich seinen Job gemacht. Er hat den Gast in die Kneipe gequatscht. In der Kneipe Bild-Zeitung heißt diese Talking Trap Pest von Wagner. Franz Josef Wagner. Er hat das Talent, so zu schreiben, dass man sich nach jedem Wort gründlich duschen möchte. Heute begrüßt er in seiner Kolumne den neuen Bayern-Trainer Pep Guardiola mit der Nachricht, Deutsch sprechen ist mehr, als sich Rühreier zu bestellen. Das ist poetisch und erklärt, warum viele Asylbewerber mit einem Rucksack voll Rührei wieder raus müssen. Wagners oft schwärmerische Poser gibt dem Leser eine Ahnung davon, was Passivtrinken sein könnte. Um in das Herz eines Menschen zu kommen, musst du die Sprache seiner Mutter verstehen. Um in das Hirn von Franz Josef Wagner zu kommen, muss man sich vor allem den Rückweg gut merken. Denn einmal versunken in den Nebeln der Wagner-Oper trifft uns und Pep Guardiola unvermutet doch noch die Keule. Was ist das alles, wenn Sie nur ein gebrochenes Ausländerdeutsch reden? Franz Josef Wagner schreibt erbrochenes Inländerdeutsch. Lieber Pep Guardiola, Sie sind beim falschen Verein und müssen nun 3 Jahre mit dieser Zeitung leben. Wenn Sie danach nicht Jupp Gardine heißen und den ganzen Tag Herrn Wagner die Eier rühren, finden wir Sie fast schon ein bisschen Heinkes. Viel Glück.
Danke. So, ja, ich habe ja versprochen, eine Frage für die Stimmung. Warum landet der FC Schalke diese Saison vor Borussia Dortmund?
Ja, nächste Frage.
Ja, sind wir durch. Jetzt mit Lukas weiter.
Genau, ich stelle unseren Kollegen Lukas Weyraff vor. Ich kenne ihn ganz gut, aber Sie kennen ihn noch nicht so gut. Er ist nämlich ein Gesicht hinter der Taz. Er hat an der Deutschen Journalistenschule in München studiert und arbeitet seit 1999, also auch schon ganz schön lange für die Taz. Er war jahrelang in der Inlands- und Parlamentsredaktion und ich glaube sogar an meinem Schreibtisch, an dem ich heute sitze. Hast du mal gesessen?
Am Fenster?
Ja, am Fenster, ja. Und er ist jetzt aber schon seit langem in der Seite 1 Redaktion bei uns. Und das ist eine sehr knifflige Angelegenheit. Die Taz ist sowohl berühmt als auch berüchtigt für ihre Einsen. Wenn wohlmeinenden Blattkritikerinnen bei uns sonst nicht viel einfällt oder sie keine Lust hatten oder keine Zeit, die Zeitung zu lesen, dann loben sie einfach die 1 und da liegen sie eigentlich meistens richtig. die witzigen Einsen sozusagen, das ist so ein Markenzeichen der Taz. Und dabei ist dieses tägliche Gesicht einer Tageszeitung eine wirklich knifflige Angelegenheit. Sie muss gut aussehen, sie muss genau sein. Wir haben gerade vorgestern haben wir in so einer langen Runde gesessen und über er, sie, x diskutiert, ewig. Was ist genau, was trifft die Nachricht und was ist das Neue? Und oft und eigentlich meistens klappt das, etwa am 11. Oktober 2005, als mit der Schlagzeile Es ist ein Mädchen und einem Kinderfoto Angela Merkels erste Kanzlerschaft annonciert wurde. Ich glaube, das wurde danach auch nochmal kopiert von Kollegen, diese Idee. Aber eben auch mal nicht. Zum Beispiel am 17. Juni diesen Jahres, als die Taz zu Helmut Kohls Tod so halb angewelkte Kränze samt, bitte beachten Sie das, samt reinmontierter Birne präsentiert hat. Der Titel Blühende Landschaften. Ich werde Ihnen nicht erzählen, wie heftig wir darüber diskutiert haben in der Redaktion. Das bleibt, wo es war. Aber Lukas, du warst der Redakteur dieser Seite 1 und unser Chefredakteur Georg Löwisch hat sich für diesen Titel öffentlich entschuldigt damals. Sind wir jetzt so weit, dass die Linksalternative Taz sich für ihren Humor entschuldigen muss?
Ja gut, also bei dem Titel gingen die Meinungen extrem auseinander. Also das war auch in der eigenen Zeitung sehr umstritten. Manche fanden es richtig gut, manche fanden es furchtbar schlecht. Manche fanden den Titel schlecht, manche fanden die Entschuldigung schlecht. Also das ging hin und her. Ich bin mir selber immer noch nicht ganz sicher. Also ich finde, zum einen Teil ist das Vorhaben, was wir damit hatten, gelungen. Wir wollten diese Elogen und Huldigungen und Geschleime da sozusagen nachträglich bei Kohl stören. Wir wollten nicht so tun, als hätten wir ihn schon immer toll gefunden. Und diese Grenze, die da auch rhetorisch geflochten worden sind, von Claudia Roth bis zu allen, die alles weggelassen haben, was jemals zu kritisieren war, das wollten wir stören, das haben wir deutlich gestört. Das hat tatsächlich auch Debatten ausgelöst. Das hat von FAZ bis Spiegel Online, Bild am Sonntag, Zeit und so weiter, viele dort geärgert, die dann wieder drauf eingegangen sind. Also das hat geklappt. Mir tut es trotzdem leid, dass es von vielen offensichtlich falsch verstanden worden ist als komplett respektlos gegenüber dem Toten bzw. gegenüber den Trauernden. Das war auch tatsächlich nicht die Absicht. Das ist so ein typischer Fall, wo man sehen kann, dass halt manchmal auch gerade Satireversuche natürlich anders ankommen, als man selber beabsichtigt hat. Wir wollten nicht suggerieren, dass wir uns freuen gar über den Tod von Kohl. Wir wollten auch nicht in Abrede stellen, dass er natürlich große Leistungen auch hatte. Wir wollten nur, es war eigentlich gemeint sozusagen als Frotzelei und als in der gewissen Weise sogar Respektsbezeugung, weil das größte Beleidigung, die man Kohl als Taz an dem Tag auch hätte machen können, wäre 0815-Titel meiner Meinung nach immer noch gewesen, mit einem Schwarz-Weiß-Foto und Helmut Kohl ist gestorben, wie alle anderen Zeitungen. Das wäre von der Taz aus meiner Sicht auch die größere Beleidigung
gewesen. Wie haben denn die Leserinnen und Leser darauf reagiert? Es gab ja...
Auch gemischt, ne? Also da gab es einige, auch da haben sich einige eher über die Entschuldigung aufgeregt und gesagt, man braucht sich doch nicht entschuldigen und es war respektlos und gut so und so weiter. Und dann, wieso entschuldigt ihr euch jetzt? Und es gab auch einige, die das natürlich eben geschmacklos fanden und völlig daneben. Also es war sehr gemischt. Mhm.
Ich gebe das mal als Frage auch in die Runde, weil das ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich, dieser Kohl-Titel. Was unterscheidet denn Satire von Beleidigung, Ihrer Meinung nach? Wer hat dazu eine... Ich finde, das ist einfach so eine zentrale Frage in diesem ganzen Themenkomplex. Also wann tritt man nach unten, wann trifft man den Falschen und so weiter?
Also in dem Fall ist es jetzt, sagen wir mal so, das Grundregel sollte tatsächlich, und war ja auch bei Tucholsky schon immer dieses, nach unten sollte man eigentlich nicht treten. Das war jetzt bei Kohl besonders knifflig, weil einerseits ist natürlich nach ganz oben, weil es mehr als Kanzler geht nicht. Andererseits beim Gestorbenen ist es natürlich dann im wahrsten Sinne des Wortes nach unten sozusagen. Ja. Insofern unten geht nicht. Deswegen fanden es dann auch viele irgendwie daneben. Und deswegen war ich auch für diese Entschuldigung, weil mir das mit einem Toten kann man sozusagen ja auch gar nicht mehr streiten. Also wenn wir über lebende Politiker, wenn wir da was machen und auch wirklich deren Handeln kritisieren durch eine Satire und auch durch eine scharfe Satire, das ist irgendwo ein Dialog, die können sich wehren, die und so weiter. Und das natürlich bei dem Toten, da ist dann irgendwann da kann man dann irgendwann über diskutieren. Und da finde ich, da muss man auch sagen, okay, wenn es in so einen ganz falschen Hals gekommen ist, dann sagen wir einfach Entschuldigung.
Ich finde es eine schwierige Frage. Es gibt ja Anthropologen, die sagen, dass unser menschliches Lächeln ein Herzeigen der Waffen ist. Ich zeige meine Zähne und dass damit auch alles, was mit Witze machen, das ist eigentlich eine Wehrstrategie, ist eine Abwehrstrategie. Und deswegen liegen die beiden Felder nah beieinander und verschwimmen. Ist das jetzt lustig oder ist es eine Aggression auch gegen jemanden? Einen Teil finde ich sehr unschuldig, das ist alles, was in Notwehr passiert. Also mir passiert etwas und der Künstler in dem Fall oder die Autorin wehrt sich gegen das. Ich glaube, Sie haben das eben auch schon ein bisschen angedeutet für Ihr Verständnis von dem Job. Und da finde ich sehr vieles legitim. Und die Generalantwort zweitens auf die Frage, was darf Satire ist, die darf unter anderem auch lustig sein. Also ich bin immer gerne bereit, ganz viel Geschmacklosigkeit wegzuatmen, wenn ich erst mal gelacht habe. Wenn die Geschmacklosigkeit im Vordergrund steht, brauche ich das eigentlich nicht.
Wie tarieren Sie das aus bei sich in der Produktionsfirma? Also haben Sie so ein... Also bei uns kommen halt alle Bedenkenträger zusammen und dann am Ende entscheidet einer zusammen mit der Chefredaktion. Aber sagen Sie am Ende, so wird's gemacht, oder?
Also in der Sendung von Serdar zum Beispiel sind mehrere Menschen da und da können Sie gar nicht sowas planen. Das ist ja nicht gescriptet. Da sagt der eine dies und der andere reagiert so und im schlimmsten Fall sagt der Sender, das strahlen wir jetzt aber mal nicht aus. Da gibt es so eine Abschlussdebatte. Jetzt in so einem gescripteten Ding, wie wir es eben gesehen haben, klar, da kann man diskutieren, kann man so deutlich sagen, dass der Wagner Alkoholiker ist. Da er das selber gerne sagt, habe ich gesagt, raus damit.
Ja. Und Sie?
Ja, ich finde, es ist natürlich, kommt auf den Standpunkt des Betrachters an, ob das eben beleidigend ist oder ob das Satire ist. Das kommt immer darauf an, wer gerade die Deutungshoheit hat in dem Augenblick und über wen und über was. Also ich kann mich erinnern, dass es für einige Leute nicht so lustig war, was da mit Böhmermann, ich fand das Ding super, weil ich finde, dass eben Satire ganz besonders den Zweck erfüllt, auch aggressiv sein zu können in einem geschützten Raum. Und Satire bietet für mich diesen geschützten Raum. Und deshalb ist mir das unglaublich wichtig, dass man Satire erhält, so wie sie ist. Ob sie humorvoll ist, ob sie aggressiv ist, sie ist auch ein Teil der Wahrheit, die wir eventuell so im Alltag auch nicht so deutlich und direkt sagen. Geschmacklos oder nicht geschmacklos liegt im Auge des Betrachters, meiner Meinung nach.
Haben Sie so einen persönlichen Shit-Detektor? Irgendwas, wo Sie sagen, also ich kann es mal für mich ein Beispiel, ich meide beim Schreiben Tiervergleiche. Also das ist für mich irgendwie, da sowas mache ich nie. Das fällt mir zwar manchmal ein, aber ich streiche es sofort wieder weg. Weil das
nein,
ist,
ich bin auf völlig niveaulos, was das da kein Anspruch.
Das ist übrigens interessant, da hatten wir neulich auch eine Diskussion bei einer Karikatur, die bei uns sozusagen vorgeschlagen wurde, wo auch Erdogan irgendwie als Kettenhund so dargestellt wurde, die haben wir dann zum Beispiel auch nicht gedruckt, weil wir eben auch fanden, nein, also irgendwo, aber ich meine, diese Grenzen sind natürlich, muss jeder für sich selber definieren und es geht nicht Geschmackssache. Der Humor ist unterschiedlich, die Wahrnehmung ist unterschiedlich und ich stelle das immer wieder fest, auch bei den unseren Titelseiten, die ist auch bei jeder Person unterschiedlich. Dieselbe Person findet es am Dienstag vielleicht lustig und am Mittwoch nicht, wenn sie schlecht geschlafen hat oder wenn sie gerade irgendwie andere Laune hat. Und also das unterscheidet sich manchmal stündlich, was jemand lustig findet, auch je nachdem, welche Voraussetzungen er hat. Also ob er das Thema schon gut kennt, ob er alle Hintergründe kennt oder nicht, dann findet er irgendwelche Anspielungen lustig. Wenn er sich damit noch nie beschäftigt hat, findet er das vielleicht nicht lustig. Also es ist ganz schwer zu definieren. Und in Deutschland gibt es ja eigentlich fast nur eine ganz große Grundregel, dass eben Witze über Juden oder geschweige denn also KRZs und dergleichen gar nicht gehen. Alles andere ist irgendwo Verhandlungssache.
Aber es ist doch interessant, warum denn zum Beispiel bei diesem Erdogan-Schmähgedicht, das wird ja wirklich jemand angegriffen, der ganz oben steht, der sich auch gut selbst verteidigen kann, was er ja gezeigt hat. Warum fühlen sich denn, also identifizieren sich so viele Leute so sehr mit Mächtigen, dass sie sich selbst auch angegriffen fühlen dabei?
Also, das Ressentiment Türke Ziegenficker, das hat nicht wirklich nur Erdogan getroffen. Also bei der Gelegenheit, das Ding aus dem tiefsten Keller zu holen, darüber kann man tatsächlich diskutieren. Und also